Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielen herzlichen Dank Ihnen für Ihr Interesse. Wir müssen erkennen, deshalb nutze ich dieses Mikro. Wenn das zu leise ist, bitte Bescheid sagen, dass es ein bisschen lauter sein muss. Sagt mein Name, wir haben in Bochum im St. Josef Hospital eine besondere Einrichtung für diese seltene Erkrankung Morbus Huntington. Eine Kooperation zwischen der Humangenetik, der Akademie Humangenetik, Herrn Professor Eppen und unserer Klinik für Neurologie mit Herrn Professor Gold. Ich bin Leiter der klinischen Abteilung, des klinischen Parts des Huntington-Zentrums und wir freuen uns sehr über die Aufmerksamkeit und bei solchen Gelegenheiten die Erkrankung bekannt zu machen, weil wir haben keine großen Schirmherren oder Unterstützer und können da Unterstützung und Bekanntheit immer gut gebrauchen. Was ist die Huntington-Erkrankung? Was ist das? Man sagt, Morbus Huntington oder auch Chorea Huntington sind vielleicht auch Begriffe Chorea für griechisch Tanz, weil es bei der Erkrankung zu solchen Überbewegungen kommt, die manchmal tanzähnlich aussehen können. Ich möchte Ihnen mit meinem Vortrag eine Familie vorstellen und anhand dieser Familie Ihnen die Erkrankung ein bisschen erläutern. Und das ist die Familie Wechsler. Leonore und Nelly Wechsler sehen Sie hier oben und die beiden Kinder Nancy und Alice. Hier Alice und die blonde Kleine hier Nancy, die werden wir im Verlauf öfter sehen. Das ist ein Bild aus besseren Tagen, etwa 1950. Los Angeles, Hollywood. Milton Wechsler war Psychoanalytiker in Hollywood, gut befragt, auch glaube ich guter Platz, um sich da niederzulassen. Hatte einige berühmte Patienten, Blake Edwards zum Beispiel oder Frank O'Gary, der Architekt, was hinterher von gut war, weil er eben auch sich engagiert hat in die Huntington-Erkrankung. Leonore arbeitete als Wissenschaftlerin tatsächlich auch damals schon etwas genetisch wohl und ist 1968 dann an der Huntington-Erkrankung erkrankt und krank geworden. Ja. Sie verstarb 1978, also nach einem relativ kurzen Krankheitsverlauf, muss man sagen, an der Erkrankung. Und letztlich kam heraus, dass auch der Vater von Leonore, also Alice und Nancys Großvater, erkrankt war und alle vier Kinder, also die Geschwister von Leonore, auch die drei Geschwister, erkrankten und verstarben an der Erkrankung. Nancy Wechsler erfuhr mit 22, dass ihre Mutter an Huntington erkrankt war und dass das eine vererbte Erkrankung ist und dass sie damit auch das Risiko hat, auch an dieser Erkrankung zu erkranken. Ihr Vater, Milton Wechsler, gründete, als seine Frau erkrankte, eine Stiftung, die zum Ziel hatte, Forschungsgelder zu gewinnen, um die Forschung der Erkrankung weiterzubringen. Die Hereditary Disease Foundation, eine Stiftung, die für vererbte Erkrankungen gut sein sollte. Und man sieht hier oben einmal Nancy Wechsler, etwas älter, mit einem Stammbaum hier oben, wo sie arbeitet. Und hier eine der ersten Huntington-Konferenzen. Alan Tobin, der mit dabei war, das war eigentlich fast am Küchentisch der Familie Wechsler mit 12, 15 Teilnehmern. Heute sind wir bei solchen Konferenzen um die 1000 Teilnehmer. Ja. Und so hat das mal angefangen. Was ist Huntington überhaupt? Was ist das für eine Krankheit? Früher haben wir alle Brockhaus nachgeguckt, heute Wikipedia. Chorea oder Morbus Huntington ist eine autosomal dominant vererbte neurodegenerative Erkrankung, die meist um das 40. Lebensjahr zu ersten Krankheitssymptomen, Bewegungsstörungen, psychiatrischen Symptomen führt. Männer und Frauen sind in gleicher Häufigkeit betroffen. Die Krankheit nimmt immer einen stillen Verlauf und führt im Durchschnitt 15 Jahre nach dem ersten Symptom zum Tode. Mit wenigen Ausnahmen erkranken alle Merkmalsträger früher oder später. Das heißt, eine hundertprozentige Penetranz, wenn man die Mutation gedacht hat, muss man davon ausgehen, ganz klar, dass man erkrankt wird. Nun, das liest sich so. Nancy Wechsler beschreibt es anders. Nancy Wechsler hat gesagt, Huntington, das ist der Erinnerungsverlust wie bei Morbus Alzheimer, Verlust der kontrollierten Bewegung wie bei der Multiplen Sklerose und ein Verfall wie bei Krebs. Letztlich hat sich für mich ein ganz wichtiger Aspekt dabei gar nicht bedacht oder gar nicht mit aufgeführt, dass die psychiatrischen Veränderungen für manche Patienten, glaube ich, auch sehr, sehr schwer sein können, die nicht auftreten müssen, aber durchaus auftreten können. Dann steht da noch, Huntington ist autosomal dominant. Was heißt das denn? Dazu will ich euch eine Münze mitgebracht hier, eine Euro-Münze mit Kopf und Zahl darauf, und würde sie einmal bitten, sich zu überlegen, ob sie lieber Kopf oder Zahl wollen. Eins von beiden, bitte jeder mal drüber nachdenken. Wer hat sich für Kopf entschieden? Ich auch. Dann wären wir jetzt alle erkrankt. Ja. Wenn Sie sich vorstellen, wir wären eine Familie, dann wären wir jetzt alle erkrankt. Das heißt, es wird Ihnen, glaube ich, bewusst, dass es eben eine Erkrankung ist, die nicht einen Einzelnen, sondern eine Familie betrifft. Und dass es auch eine Erkrankung ist, wenn mehrere in einer Familie erkrankt sind, die was mit auch sozialen Schwierigkeiten zu tun hat. Man muss eben auch dann andere Kranke versorgen. Ja? Das ist ja auch sozial und finanziell auch oft sehr schwierig. Einen Stammbaum sehen Sie hier. Das heute nicht so richtig toll einnehmen. Dass eben, wenn jemand erkrankt ist, Mutation trägt, hat man immer von Vater und Mutter zwei Allele, dieselbe Information des Gens auf jeweils einem Allel. Ich sage hier zum Beispiel blau, der könnte jetzt von dem Großvater kommen, der hier von der Großmutter. Und jetzt geht es darum, welcher der beiden weitergegeben wird und welcher der beiden von dem anderen Partner weitergegeben. Und demnach gibt es verschiedene Kombinationen. Und je nachdem, ob dann der mit dem und der mit dem, endet es damit, dass ein 50%iges Risiko, also tatsächlich über Münz werfen, 50%iges Risiko für die Vererbung der Erkrankung ist. Es ist autosomal, das heißt, es hat nichts mit den Geschlechtschromosomen zu tun, mit X und Y, sondern mit den anderen Chromosomen, hier die hier sehen, hier haben sie die Chromosomensatz eines Menschen, hier das XY-Chromosom, insgesamt 46 Chromosomen, 23 vom Vater, 23 von der Mutter, mit jeweils dann ähnlichen Informationen. Und hier ein 50%iges Risiko. Diese Stammbäume, die kannte man schon. Das sieht man in den Familien relativ schnell. Das sieht man ja praktisch, wenn man sich mehrere Familien anguckt, dass das autosomal dominant vererbt ist, dass Mann und Frau erkranken, dass es ein 50%iges Risiko im Mittel gibt. Das sieht man ja relativ schnell und sieht, dass das autosomal dominant vererbt ist. Aber man hat nicht gewusst, wo sitzt es denn auf diesen 23 oder nicht monosomalen Chromosomen. Das war die große Frage. Und man hat gehofft, wenn man das rausfindet und weiß, wie die Mutation vererbt wird, dass man dann auch die Ursache findet und eine Therapie findet, natürlich, für die Erkrankung. Und das war die Aufgabe der Hereditary Disease Foundation. Und dann 1972 ein Student eines venezolischen eines Arztes aus Venezuela, von Herrn Negrete, ein Missionar und Arzt, berichtet, dass Herr Negrete in einem See, dem Lago Maracaibo in Venezuela, viele, viele Huntington-Erkrankte gesehen hat, um diesen See herum mit einer hohen Prävalenz, so dass man eine erste Expedition organisiert hat mit Biologen, Neurologen, Wissenschaftlern, Ärzten dabei, relativ einmalig zusammen alle über 100 Leute, die dann in Venezuela diese Leute besucht haben und versucht haben herauszufinden, wer ist erkrankt, wer ist nicht erkrankt und die Leute gefragt haben, ob sie bereit sind, Blut abzugeben für eine Untersuchung, um genetische Forschung zu machen. Und so in etwa sah das aus, als man nach Venezuela kam. Das sind Patienten, die da einfach auf dem Dorfplatz im Land laufen. Das sind jetzt Patienten, die eher mild erkrankt sind, muss man sagen. Mit diesen Überbewegungen in den Händen, Gangunsicherheit, ja, das, was die Krankheit ausmacht. Dass man eben diese Koordinationsstörung hat, Überbewegungen, was schwierig ist. Nancy Wexler fährt bis heute regelmäßig nach Venezuela, um auch die Leute dort zu unterstützen, weil die gar kein Gesundheitssystem hatten, zu beginnen, um Medikamente zu bringen. Und hat jetzt auch ein Krankenhaus, ein Heim für HIV-Patienten dort in diesem Ort gegründet, den man hier sieht. Hier sieht man Nancy Rexter jetzt vielleicht 4-5 Jahre alt. Das Video schätze ich mal in etwa, wie sie das Heim besucht. Oh, hat jetzt schon erlaubt zu warten. Und wenn die Patienten, die jetzt zumindest auf dem Heim versorgt werden können, auch medikamentös mit versorgt werden können. Und Sie sehen die eindeutigen Überbewegungen der Patienten, Sprachstörungen, dass wir aufgrund der Überbewegung auch Kommunikationsstörungen der Sprache haben und sie nicht richtig ausdrücken können, verschlucken sich häufig durch diese Überbewegungen, stürzen, solche Sachen. Na gut, dann hat man versucht, Stammhirn zu erstellen, Blut. Er fragt natürlich, ob diejenigen einverstanden sind, dass sie Blut spenden, um Blut zu untersuchen zu können und im Blut die DNA untersuchen zu können. Was ist die DNA? Unsere DNA besteht eigentlich nur aus so vier Basen, schön Morse-Alphabet so ein bisschen. Cytosin, Adenin, Guanin und Thymin, oder abgekürzt C, A, G und T. Diese vier Basen werden verbunden, A und T und C und E zusammen. Und daraus kann man hinterher jeweils, wenn drei Stück hintereinander sind, ein Morse-Code, sage ich mal, für eine Aminosäure machen. Und das ist dann wiederum der Bauplan für die Proteine für unseren Körper. Ja? Wenn man das untersucht, hat man in all unseren Chromosomen etwa 3 Milliarden dieser Basen. Und in einer Zelle, diese DNA hintereinander liegt, sind das ungefähr 2 Meter länger. Wenn man von allen Zellen, das sind das ungefähr die Strecke von 130 mal die Distanz von der Erde zur Sonne. Hier suchen wir jetzt eine Veränderung, die nur ein paar Atome betragen kann. Da steckt man heute auch nichts gegen. Ja? Also das ist relativ kleine Veränderungen, die wir versuchen da festzustellen. Hier sieht man jetzt die Wechsel an so einem Bild, von einem Stammbaum. Hier sieht man diese Stammbäume bis dahin. Man hat große Familien gesucht, weil man gedacht hat, man muss große Familien mit möglichst sonst ähnlichem Erbgut finden, um den kleinen Unterschied feststellen zu können zwischen denen, die dann hinterher erkrankt sind und die nicht erkrankt sind. Alle werden also vorher untersucht, ob Erkrankungszeichen da sind oder nicht. Und dementsprechend wurde geguckt hinterher in dem Blut, kann man da irgendwo an irgendeiner Stelle einen Unterschied zwischen den Erkrankten und den Nicht-Erkrankten sehen. Und man sieht, das sind riesige Stammbäume. Die meisten Patienten da, oder die meisten Einwohner sind Analphabeten gewesen. Man hat mit Polaroid-Fotos gearbeitet, um zuzuordnen, wer jetzt bei wem Vater und bei wem Onkel oder Tante war. Es gab viele Patchwork-Familien, gibt es nach wie vor viele Patchwork-Familien, weil bei der einen Familie der Vater gestorben ist, in der anderen Familie ist die Mutter gestorben, also hat man die zusammengetan in der neuen Familie. Daraus sind diese riesigen Stammbäume entstanden und letztlich hat man dann 1983 festgestellt, aha, der kurze Arm von Chromosom 4, da ist irgendwas anders. Also die Lokalisation so ein bisschen eingegrenzt. Dann hat man das genauer untersucht und das hat 10 Jahre gedauert. 1993, der Apple ist jetzt nicht da, ich weiß nicht, ein Nachmittag wird es heutzutage glaube ich nicht dauern, vielleicht auch eine Woche, ich weiß es nicht, aber definitiv nicht 10 Jahre, bis man das heutzutage rausbekommen würde. Mit damaligen Techniken eben 1993 nochmal 10 Jahre gedauert, bis man genau herausgefunden hat, was ist das für eine Veränderung. Man festgestellt hat, die drei Basen C, A, G, die Glutaminsäurekodierung, sind bei uns allen, wenn wir nichts mit Huntington zu tun haben, etwa 20 Wiederholungen, C, A, G, C, A, G, C, A, G, dann, wenn man an Huntington erkrankt, 40 oder mehr. Beim Graubereich davor, übersehen wir. Es wurde möglich, letztlich eine genetische Testung zu machen und zu untersuchen, kann man oder will man das? Will man ist man tatsächlich, wenn man aus einer heutigen Familie kommt, auch Mutationsträger, werde auch nicht erkranken. Kann heute auch mit 18, wenn man volljährig ist, dürfen nicht älter für ihre Kinder entscheiden, eine vorhersagende Diagnostik machen und sich überlegen, ob man das wissen will. Das ist die Frage, ob man das wirklich wissen will. Was hat das für Konsequenzen? Ein großer Teil unserer Beratungsarbeit, den wir den Rahmen sprengen würde. Aber ich will das auch Gründe dafür, dass man sagt, das ist vielleicht keine Konsequenz, dass man das wirklich macht. Ja. Das ist eben die Frage, will man das? Letztlich, ja, kommt auf den Treffen noch zu. Hier nochmal so ein bisschen schematisch dargestellt, so ein Protein, was jetzt eben hier normalerweise, wenn man nicht erkrankt ist, so ungefähr 20, ungefähr 20 Repeats lang ist, und dann, wenn es länger ist, scheint es so zu sein, als wenn sich dieses Protein wie ein Reißverschluss ineinander verhakt und dann irgendwann nicht mehr von der Zelle richtig abgebaut werden kann, andere Proteine an der Zelle sich anlagern, es einen Zellhaufen gibt, einen Klumpen, der dann irgendwann die Zelle in ihrer Funktion stört, bis dahin, dass die Zelle eben tatsächlich auch abstirbt und nicht mehr funktionieren kann. Inzwischen gibt es einige andere Erkrankungen, die spinozerebellären Ataxien, Magiers, Hicks-Syndrom und so weiter, von denen man inzwischen weiß, dass sie mit ähnlichen Mechanismen funktionieren. Das ist also solch eine kleine Veränderung auf atomarer Ebene fast, sage ich mal, tatsächlich solche Auswirkungen haben, was man sich davor kaum vorstellen kann. Man sieht auch, dass diese Repeatlänge, also je näher sich das Eiweiß verhakt und verklumpt, auch einen gewissen Zusammenhang zum Erkrankungsbeginn hat. Sie sehen hier unten etwa 80 CRGs hintereinander. Hier ist die Grenze, 40 CRGs. Und wenn jemand 40 CRG hat, dass das Leute sind, die nur so zwischen 30 und 70 Jahre erkranken. Sehr, sehr große Spannweite dazwischen. Das ist das, was in den Büchern oder Wikipedia steht. Man sieht aber auch, dass man jemanden hat hier, das sind Einzelfälle, sind sehr, sehr selten, kleine Punkte nur, die 80 CRG-Repeats haben, dass das aber auch durchaus Leute sind, die mit 10 oder als Kinder, auch teilweise als Kleinkinder erkranken können. Ja. Der Lücke ist da, eine Kooperation mit der Kinderklinik, wo wir durchaus auch ein paar Kinder haben, die an Antigen erkrankt sind. Tja, wie ist das mit der Therapie? Das war ja das eigentliche Ziel, wollte eine Therapie haben. Letztlich ist das, woran wir nach wie vor arbeiten. Es gibt aber durchaus Fortschritte, die möchte ich gleich aufzeigen. Das, was wir im Moment noch nicht können, ist eine Neuroprotektion. Das ist eben das, was wir wollen, dass die Krankheit verspätet auftritt oder man sich vielleicht sogar ganz am Ausbruch hindern kann. Das ist das, worauf wir hoffen, dass das irgendwann kommt. Das, was wir machen können, ist, dass wir die Symptome lindern können, also die Beschwerden lindern können. Also die Chorea etwas lindern können, die Dystonie der Neuroklonus, andere Bewegungsstörungen oder eben die psychiatrischen Beschwerden, die Depressionen und solche Sachen lindern können. Und ich glaube, dass wir da gut helfen können durchaus. Das ist auch Sinn der Station durchaus, dass wir solche Sachen machen. Das langfristige Ziel, oder Entschuldigung, hier ist es wichtig, dass man immer wieder mit dem Medikament auch die Dosis beachtet und immer wieder Kontrolluntersuchungen macht. Dass es nicht zu viel, nicht zu wenig ist, weil es manchmal zu viel Nebenwirkungen gibt, Müdigkeit oder dann, wenn man zu stark Medikamente nimmt, vielleicht eher sogar gebunden ist und fast wie ein Parkinson-Patient wieder läuft. Also es ist ein bisschen so eine Gratwanderung, diese Therapie, die zu machen. Und das, was wir auch machen müssen, sind Komplikationen der Erkrankung. Wir sehen hier einen jungen Mann, der aufgrund seiner Unruhe immer wieder aufgestanden ist und gestürzt ist, immer wieder aufgrund der schweren Gangstörungen sich verletzt hat, hier überall Wunden hat, mit den ganz komplexen Bewegungsstörungen, so teilweise ein Tremor dabei, den man hier sieht, sehr ruckartig die Bewegungsabläufe. Er versucht, die Fernbedienung zu greifen, das Fernsehprogramm war einfach wieder mal Mist. Und sehen, wie schwer es ihm fällt, da die Fernbedienung zu greifen und dahin zu greifen und fällt immer runter. Der aufgrund dieser Bewegungsunruhe, der psychischen Unruhe immer wieder gefallen ist, womit wir ihm mit Medikamenten helfen konnten, dass es ruhiger war und diese Verletzungen eben nicht mehr so auftraten. Andere Patienten haben aufgrund des Sturzes hier ein Subduralhämatom. Man sieht das hier immer wieder, eine kleine, praktisch einen Blutstand im Kopf, den man dann entlasten muss, der aufgrund des Sturzes auftreten kann, auch bei einem Patienten natürlich. Die häufigste Nebenwirkung aber sind Pneumonien, sind Lungenentzündungen aufgrund von Verschlucken. Etwa 90% aller Patienten versterben aufgrund einer Lungenentzündung, die sie aufgrund des Verschluckens bekommen haben. Wir haben auch eben bei den Patienten gesehen, dass er solche Magensäure praktisch mit einem kleinen Magensäure durch die Bauchdecke ernährt wurde, weil er sich sonst nicht mehr ausreichend ernähren konnte, weil er Schluckstörungen hat. Tja, eine schützende Therapie, das wäre natürlich das Ziel, dass wir da weiterkommen und da etwas gibt. Jetzt mag man zu Tierversuchen stehen, wie man will. Auch ich habe bei Kosmetika durchaus Probleme damit. Aber ich glaube, dass sie für unsere Erkrankungen, die wir untersuchen, durchaus wichtig sind. Und hier ist vor allen Dingen Jill Bates zu nennen, also nicht Bill Gates, sondern Jill Bates, eine Frau aus London, eine Kollegin aus London, die erst dann gelungen ist, nachdem man die Mutation gefunden hat, 1996 ein Tiermodell zu entwickeln, eine Maus, die der Krankheit nachmacht. Und das ist sehr, sehr wertvoll für uns, weil wir daraus ablesen können, was passiert denn in der Zelle danach? Was geht dadurch, dass das Protein nicht mehr richtig funktioniert, noch alles schief danach? Und an welchen Stellen könnte man unter Umständen eingreifen und diesen Prozess verändern? Es gab von zwei Kollegen aus London, Ed Wild und Sarah Tobrisi, eine schöne Übersichtsarbeit, wo die mal solch eine Zelle in die Hirn genommen haben und angrenzende Zellen, ohne dass ich auf die Details eingehen will, geguckt haben, an welchen Stellen wissen wir denn, was schief geht und wo können wir mit welchem Medikament einsetzen. Und zu sehen, es gibt nicht nur ein Medikament, sondern einfach an verschiedensten Stellen verschiedene Medikamente, die mehr oder minder wirksam wahrscheinlich sein könnten. Aber hofft man, dass man vielleicht zumindest einen kleinen Effekt hat und ein kleines bisschen verzögern kann. Bei anderen hofft man, dass man vielleicht sogar ganz deutliche Schritte verändern kann. Es gibt zunehmend kommen wir dazu, dass wir von den Medikamenten im Labor, das was an den Mäusen erforscht wird, jetzt auch zu Menschen kommt. Das sind alles Studien, die im Moment laufen. Auch bei uns in Bochum laufen einige Studien, sind eines der wichtigsten Zentren mit dafür, für solche Medikamentenstudien, um zu erforschen, welches Medikament hilft, die Symptome vielleicht besser zu lindern, mit weniger Nebenwirkungen, aber auch andere Medikamente, die vielleicht die Krankheit an sich verzögern können und schützen. Wer sich da belesen will, es gibt eine sehr, sehr schöne Internetseite, die HDBus heißt, wo das sehr, sehr schön aufgeschrieben ist und erklärt wird, wo ist das Problem noch, was klappt noch nicht, wo sind wir weiter, wo sind wir auch gescheitert. Die wesentlichsten Ansätze sind gentherapeutische Ansätze. Das, wo man ganz zu Anfang mal gedacht hat, dass wir das brauchen. Dass man mit sogenannten Small Interference RNA, Antisense Nukleotiden oder Zinkdiene, das sind drei verschiedene Ansätze, drei verschiedene Ideen an verschiedenen Stellen, einmal bei der Regulation der DNA des Ablesens, einmal bei der Messenger-RNA, der Blaupause der Zelle, die an die weitergeht, dann an die Ribosomen, wo die Proteine hergestellt werden, die blockiert, oder Zinkfingerproteine, die sich direkt in die DNA hineinlegen, ein etwas neuerer Ansatz, der noch am wenigsten erforscht ist. Aber wenn man diese verschiedenen Ansätze entwickeln könnte, hofft man, dass man dadurch dazu kommt, dass das Gen nicht mehr abgelesen wird, das Protein nicht mehr hergestellt wird und eben dieses Huntington-Protein, was verlängert ist, gar nicht erst entsteht und damit hoffentlich eben die Erkrankung ja, nicht mehr entsteht oder deutlich gebessert. Wenn man das in der Maus macht, Don Cleveland aus Santiago, sein Kollege, der das zum Beispiel gemacht hat, dann sieht man, dass diese Huntington-Proteine deutlich weniger hergestellt werden bei der Maus. 4 Monate lang nach einer Infusion das Huntington reduziert wird und die Zelle Zeit gewinnt, sich zu erholen. Teilweise sich die Mäuse, die vorher schon erkrankt waren, sogar in der Symptomatik wieder bessern. Also nicht mal nur Symptomatik gleich bleiben, sondern teilweise wieder eine Besserung zu erfahren ist. Das wäre natürlich fantastisch. Wir hoffen, dass bei solchen Sachen in nächster Zeit, in den nächsten Jahren, zu einer ersten Verträglichkeitsstudie kommen. Probleme sind im Moment das größte, die Größe des Gehirns. Wenn man hier vorne so ein Mausgehirn hat und ein Menschengehirn, da ist ein ziemlich großer Unterschied in der Größe dabei. Diese Substanzen diffundieren 1-2 Millimeter ins Gewebe. Das reicht bei der Maus, reicht aber beim menschlichen Gehirn noch nicht aus. Deshalb muss man überlegen, wie man die Verteilung besser machen kann. Das ist was, woran man nun arbeitet. Und es gibt da inzwischen auch Kooperationen, wo die Pharmaindustrie durchaus einiges an einige Millionen mit reinsteckt und hofft, dass es da weitergeht. Wir selbst sind zum Beispiel hier bei einer Studie mit dabei, das 1 von 6 Zentren weltweit, wo es ein SIRT1-Betreuer, ein anderer Ansatz, wo das Protein an sich verändern will. Erstmal um Verträglichkeit untersuchen. Wir hoffen, dass es da weitergeht. Eine kurze Pressemitteilung hat gesagt, dass Cysteamin vielleicht hilfreich sein könnte, wobei da die Auswertung durchaus widersprüchlich ist, der Kollegen. Aber fraglich da Effekte davon haben. Im eigenen Labor untersuchen wir aufgrund unserer eine Expertise nicht nur bei der Huntington-Erkrankung, sondern auch bei der Multiple Sklerose. Den Zusammenhang zwischen Entzündung und Neurodegeneration, wo wir mit der Fumarsäure, die gerade bei der Multiple Sklerose sehr bekannt ist und eingesetzt wird, zunehmend jetzt in letzter Zeit, durchaus auch bei Huntington-Effekte sehen. In diesem Zusammenhang auch in etwa wird eine Substanz wahrscheinlich Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres erforscht, die auch bei der Multiple Sklerose schon eingesetzt worden ist. Das war Quinimod, was bei der Multiple Sklerose gezeigt hat, dass die Hirnatrophie, das Schrumpfen des Gehirns, unter Umständen aufhalten kann. Das ist etwas, wo wir auch mal insgesamt sind das alles verschiedene Studien, die im Moment entweder zum Symptomen bessern oder eben die tatsächlich auch um die Erkrankung zu verlangsamen laufen. Das heißt, ich hoffe, ich kann wieder überzeugen, dass da im Moment ein bisschen, dass da etwas passiert und dass wir da aktiv sind. Und wir glauben, dass es noch sehr, sehr viel mehr Untersuchungen geben wird und hoffen, dass da noch mehr passiert. Insgesamt glauben wir Huntington-Forscher, dass Huntington die behandelbarste und die unbehandelbaren Krankheit ist, weil wir eben dieses eine kleine Gen, diese kleine Genveränderung haben und eigentlich inzwischen ganz gut wissen, was danach passiert und verschiedene Ansatzpunkte haben. Auf dem werden wir uns da sicherlich noch auf viele, viele Rückschläge gefasst machen müssen. Ja, und trotzdem haben wir Hoffnung, dass wir da einen Ansatz dabei haben. Nancy Wexlers Antwort auf die Frage, was die nächsten 10 Jahre bringen werden, war oder ist, I will go to heaven and dance. Nun, das kann zwei Sachen dazu. Einerseits, dass sie aufgrund der Erkrankung tanzen wird, aber das andere vielleicht auch, weil sie tanzen wird, weil wir eine Therapie finden würden. Ja. Wer das unterstützen möchte, es gibt eine Huntington-Stiftung, die man unterstützen kann. Wer diesen ganzen Vortrag, Geschichte der Genentwicklung, einen kleinen Wissenschaftskrimi nachlesen möchte, gibt es bei der Selbsthilfegruppe, nicht im Buchhandel, nur bei der Selbsthilfegruppe, die auf ihren Stand hat, ein Buch, wenn Schicksal messbar wird. Das ist von der Schwester geschrieben, von Alice Wexler, die Journalistin geworden ist, die diesen Weg aufschreibt, wie das Gen entdeckt worden ist, sehr, sehr zu empfehlen. Vielen Dank.